So, hallo zum 7. Podcast von FLM Texte zum Film, zum Fantasy Filmfest 2007. Wir sind heute wieder zu fünft, Stefan, Florian, Oliver, Lena und ich, Matthias, und haben uns, ja, der einzige Film, der sich für heute wirklich anbietet, ist The Hamiltons für uns. Der Film ist so viel gleich vorweg, weil es hat eh keinen Sinn, unter einer anderen Prämisse davon zu reden, ein Vampirfilm. Und was, um mal vielleicht gleich einen Einstieg in die Diskussion zu machen, bevor ich dann an, ich sag mal, an Oliver weitergebe, was mir aufgefallen ist, ist, dass es jetzt mit Sicherheit der fünfte oder sechste Film ist, der, ja, sich die Adoleszenz seines Protagonisten zum zentralen Thema macht und im Prinzip dessen Erwachsenwerdung in einem Horrorfilm diskutiert. Olli, dein Mikro.
Ja, Matthias sagte eben, dass das der einzige Film gewesen sei, der sich für heute anbietet. Das liegt einfach daran, dass es der einzige Film ist, den wir alle zusammen gesehen haben. Eigentlich nicht unbedingt ein Film, den man dringend besprechen muss, aber eigentlich dann doch wieder ganz gut, weil es der erste ist, den wir alle geschlossen nicht gut fanden. Ja, The Hamiltons ist ein Vampirfilm, wie Matthias schon sagte. Gleichzeitig ist es aber auch ein Film über Adoleszenz und Einsamkeit im Grunde genommen. Es geht um diese Familie, die also eigentlich um vier Geschwister, die ohne Eltern aufwachsen. Und
fünf.
Ja, gut. Erstmal sind es nur vier. Und irgendwie versuchen damit zurechtzukommen. Eigentlich ja eine interessante Prämisse, so diese Vampir-Metapher für dieses Thema, die wurde ja schon häufiger mal verwendet. Prominentes Beispiel hat der Stefan auch schon erwähnt heute, ist mit Sicherheit Near Dark von Catherine Bigelow, der allerdings doch deutlich besser ist als dieser hier. Ich habe eben so versucht, den Film oder das Problem des Films auf die Formel zu bringen, überambitioniert und untertalentiert. Die Butcher Brothers, die hier als Regisseure fungieren, haben sich hier, finde ich, ein bisschen verhoben, glaube ich. Also sie haben sich doch eigentlich eine gute Idee gehabt, aber noch nicht so richtig das handwerkliche Rüstzeug dafür gehabt und auch nicht die Schauspieler, das wirklich umzusetzen. Also der Film ist ungemein kompliziert strukturiert. Diese vier Geschwister, das ist der jüngste Francis, der eigentlich sowas wie der Erzähler des Films ist und für, vor allem für dieses Adoleszenzthema steht, der auch noch dann mit einer Mini-DV gleichzeitig einen Familienfilm dreht, der dann immer wieder am Anfang in der Exposition zum Einsatz kommt. Dann gibt es den ältesten Bruder David, der sowas ist wie, der so versucht, der Vater zu sein und die Familie zusammenzuhalten. Und immer wenn der dann im Mittelpunkt steht, dann bekommt das Ganze so eine schwarzhumorig satirische Wendung. Dann scheint der Film so etwas das Spießbürgertum auf die Schippe nehmen zu wollen. So ein bisschen wie wir das auf dem Festival schon bei Fido hatten. Und dann gibt's das mittlere Pärchen. Das sind ein Zwillingspärchen, bestehend aus der Schwester Darlene und dem Bruder Wendell. Und die sind so die Psychos und bringen so den Horroranteil in den Film. Und so sieht man eigentlich drei Filme auf einmal und das will alles irgendwie nicht so richtig zusammenpassen. Wie gesagt, es gibt ein paar nette Ideen, aber die hätten vielleicht lieber erstmal sich einen von diesen Figuren rausgreifen sollen, bevor sie dann einen Film über alle vier zusammen machen. Das wäre so mein erstes Fazit dazu. Ich gebe an Lena weiter.
Ja, diese Charaktere sind halt alle komplett unsympathisch. Das macht, finde ich, dem Film schon mal schwer. Irgendwie auch der Protagonist, der Jüngste, ist halt unsympathisch, wie Pubertierende halt sind. Irgendwie er schmollt halt die ganze Zeit rum, kommt nicht irgendwie dazu, bringt sich nicht dazu, mal irgendwie jetzt irgendwie entschlossene Handlungen auszuführen. Und ich meine, Also ich wusste nicht so richtig, was das alles eigentlich soll, weil dann auch so das, die Auflösung, dass es Vampire sind, relativ zeitig kommt. Also dafür ging dann so ein bisschen der Spannungsbogen verloren. Der einzige Spannungsbogen, der dann noch da war, war eigentlich so der Lenny. Ja, also das jüngste Geschwister, das da im Keller im Käfig gehalten wird und sich eigentlich immer nur mit Geräuschen bemerkbar macht und halt ab und zu Bissen in Körperteile anderer, wo ich dann vermutet habe, also dass das so eine Art irgendwie Vorstadium dann ist oder was, das wurde mir dann auch langsam klar und dann dachte ich, da kommt halt sowas raus wie bei diesem Babybeißer-Film It's Alive oder was wenigstens. Und das war dann auch noch dazu auch noch ein unsympathisches Kind, was da am Ende rauskommt. Also weiß ich insgesamt halt gar nicht, was ich mit dieser Familie, warum ich mit denen Anteil, also warum ich an deren Schicksal Anteil haben soll. Alle sind verquer, sie töten sie töten alle möglichen Arten von, also alle möglichen Leute, um sich von ihnen zu ernähren. Das ist halt so bei Vampiren, okay, aber macht sie mir jetzt nicht sympathisch. Und da ging mir also einfach schon so, dass die Empathie ab. Und auch mir ist nicht ganz klar, was diese DV-Kamera dann sollte, außer dass eben Francis unser Erzähler ist und auch ein Filmchen dreht und wir deshalb, ich hatte den Eindruck, wir hatten drei verschiedene Arten von Filmaufnahmen. Wir hatten die DV, seine wirkliche DV-Kamera, wir hatten einen besser aufgelösten normalen Film und es gab eine Zwischenstufe, hatte ich den Eindruck, die so ein bisschen körniger war, die aber nicht die DV-Kamera von Francis war. Das war mein Eindruck und ich bin mir aber nicht ganz sicher, welchen Zweck das erfüllt, weil auch dieser Film, den Francis da dreht, außer dass er uns am Ende dann nochmal die Familie zeigt und also das ist mir nicht klar geworden, welches Ziel das da verfolgt und somit hat der Film mich einfach ratlos hinterlassen. Die Leute sind alle unsympathisch. Das große Geheimnis wird nach, zwei Drittel aufgelöst und das Einzige, was übrig bleibt, ist auch enttäuschend am Ende. Also, ja, wie Olli schon sagte, der Film hat sich halt, oder die Butcher Brothers haben sich da, Entschuldigung, nicht die Pang Brothers, das war jemand anders, die Butcher Brothers haben sich da einfach zu viel vorgenommen und hätten sich mal lieber nur für eins davon entschieden. Also.
Ja, also ich gehe erstmal zurück auf was Oliver gesagt hat, also dass diese verschiedenen Figuren eigentlich auch gut erstmal eine eigene Geschichte haben könnten, dass man sich vielleicht auf eine von denen konzentriert und dass es halt alles irgendwie sehr verschieden ist bei den Figuren. Das war eine der wenigen Sachen, die für mich gut funktioniert haben, im Zusammenspiel mit noch einer anderen Sache, auf die ich dann gleich komme, also die dieser Ansatzpunkt, dass Francis niemanden hat, mit dem er sprechen kann. Also er versucht es nachher mit einem Sozialarbeiter, kriegt das aber auch nicht hin. Also dieses Hauptproblem, was er hat. Er hat keinen Ansprechpartner, er weiß nicht, ob das alles richtig ist, wie es da läuft. Also ihm kommt es so vor, es wäre falsch. Man versteht dann aber erst, oder ich habe nicht verstanden, wieso er trotzdem so zu dieser Familie hält, wieso, obwohl er keinen Ansprechpartner hat, niemand nimmt ihn für voll, wieso er trotzdem halt zum Beispiel auch einem Opfer nicht hilft, mit dem er sich so ein bisschen anfreundet, die er versorgt unten im Keller, bevor sie dann halt Lenny zum Fraß vorgeworfen wird. Es kommt dann aber halt raus, er ist so angewiesen auf die Familie, weil er noch nie selbst getötet hat. Es wird am Anfang, spricht ein Bruder ihn nochmal drauf an, dass es ja langsam Zeit wird, to pop his cherry. In dem Fall ist dann aber nicht gemeint jetzt der erste Sex, sondern wirklich der erste Mord, das erste selbst erlegte Opfer. Und daraus wird dann ein bisschen klar, wieso diese Abhängigkeit besteht, wieso er sich nicht entscheidet, jetzt der Familie in den Rücken zu kehren. Also wie gesagt, das war eine der wenigen Sachen, die für mich funktioniert haben. Aber was schon erwähnt wurde, diese relativ frühe Auflösung und das auch Belanglose dann, Lenny, die Figur, was Stefan vorhin im Vorgespräch auch schon erwähnt hatte. Also er kommt dann halt auch raus aus dem Keller mit perfektem Stufenhaarschnitt und sieht auch jetzt nicht so aus, als hätte er da jetzt mal zumindest ein paar Monate oder wie lange es war, da in dem Verschlag gelebt.
Und gerade dem Sozialarbeiter das Gesicht vom Kopf gezogen.
Genau, also es ist schon so, dass sich die Metzgersbrüder da wohl ein bisschen übernommen haben. Also dem würde ich auch zustimmen. Und man hätte mehr draus machen können. Also die Idee an sich ist vielleicht nicht schlecht, aber so im Ganzen hat es dann leider doch nicht gereicht.
Ja, mit diesen Szenen hat der Film sich natürlich selbst im Weg gestanden. Also diese Geschichte mit dem kleinen Jungen, der da als das große Mysterium präsentiert wurde, das immer an der Wand gescharrt oder an der Tür gescharrt hat und jeder hat damit gerechnet, dass da irgendwie so ein zahnbewehrter Dunderklumpen rauskommt und weiß ich nicht, wie Basketcase und sowas, habe ich gedacht. Und dann war es halt, wie gesagt, dieser geschniegelte Neunjährige mit Pausbacken und da drin in dem Raum sah es eigentlich auch eher aus wie in einem netten Studentenwohnheim. Aber dann eben auch solche Sachen wie zum Beispiel, also es hätte nun wirklich jeder verstanden, dass die Blut trinken müssen, aber warum man dann irgendwie in einer Szene zeigt, dass einer tatsächlich auch so lange aufgesetzte Zähne bekommen hat, um noch dem letzten nicht wissenden Zuschauer zu sagen, hier, das sind Vampire, guck mal hin. Ne? Das hätte nicht sein müssen, da ist dem Film die Subtilität abgegangen, die er eigentlich ja für sich proklamiert hat. Wir haben, es ist übrigens nicht der erste Film, den wir alle gemeinsam schlecht fanden, ich erinnere an die Grave Dancers.
Ich fand
ihn gut. Okay, wollte ich, aber ich möchte nochmal auf die Figurenkonstellation eingehen, die ich nämlich insgesamt jetzt im Nachhinein betrachtet gar nicht so dumm fand. Also es schien mir darum zu gehen, dass alle irgendwo ankommen in dem Film. Ne? Und dieses Ankommen wurde für die unterschiedlichen Figuren auf ganz unterschiedliche Weise realisiert. Also das eine, fangen wir gleich mit dem Kleinen an, der musste aus dem Verschlag kommen, um sozialisiert in die Familie aufgenommen zu werden. Vorher war er wahrscheinlich irgendwie durch seinen Blutdurst zu brutal oder so, also ja genau, also er musste sozusagen auch eine bestimmte Form und Stufe von Sozialisation erreichen, damit er den Blutdurst nicht sofort auslebt. Das ist quasi wie eine Sexualentwicklung, wo man dem Trieb nicht einfach nur folgen kann, sondern den in soziale Bahnen kanalisieren muss. Dann haben wir den Pseudovater, den großen Bruder, der versucht ein Bild aufrechtzuerhalten von einer bürgerlichen Kleinfamilie, wo er quasi den Haushaltsvorstand gibt und ein gelacktes Äußeres präsentiert, und er ist sich aber doch eigentlich die ganze Zeit klar, dass das mit dieser Familie nicht geht. Und er selbst kann es auch nicht einhalten. Er springt auch mal irgendwann abends einen Stadtstreicher mit nach Hause und beißt ihm da die Kehle durch. Also zuerst denkt man, er hätte eine homosexuelle Beziehung, aber dann ist es ganz eindeutig, dass sie ihn umbringt. Das wird ihm dann später auch vorgeworfen, dass er im Prinzip genauso ist wie die anderen. Ja, und dann haben wir dieses Zwillingsgeschwisterpärchen, die ja die totalen Anarchos sind, die quasi ihre Triebe voll ausleben in sexueller Hinsicht gegenüber sich selbst, aber eben auch in dieser Blutdurst-Hinsicht, wenn es darum geht, jetzt irgendwie Opfer heranzuziehen. Die holen sich dann also auch Kinder, Mädchen aus der Nachbarschaft, was letztendlich dazu führt, dass diese Familie nochmal umziehen muss. Wir haben anfangs gehört, dass sie 6-mal pro Jahr umziehen. Und jetzt sind sie dann halt, also wegen dieses Mordes, noch ein 7. Mal beim Umziehen. Das geht also auch nicht so. Zu guter Letzt den Protagonisten, wie hieß er mit der Videokamera? Jeffrey.
Francis
mit der Videokamera. Für den war es also nun ganz eindeutig, dass er so einen Initiationsprozess vor sich hat, um in dieser Familie anzukommen. Nämlich dieses Cherry-Popping, also der erste eigene Mord mit Blut trinken, der ihn letzten Endes die Augen darüber öffnet, dass er zu dieser Familie und zu dieser Form von Gesellschaft gehört und nicht zu einer anderen Gesellschaft, zu der er sich qua Mitleid mehr zugehörig fühlt, nämlich zu der Gesellschaft der Opfer. Und er ist ja dann zum Schluss auch so weit integriert, dass er wieder lachen kann. Ne? Also er hat diese Frau gebissen, er hat das hinter sich gebracht, er hat sie ausgesaugt und jetzt ist er da angekommen, wo er hingehört. Und da ist der Film Near Dark einfach zu ähnlich. Da geht es in Near Dark ganz genauso um genau dasselbe, dass dieser Caleb es irgendwann wissen muss, er muss halt auch einen umbringen und sie sorgen ja auch dafür, dass er Gelegenheiten hat und so weiter und so fort, aber er bringt es dann nicht und zum Schluss bringt das dann doch, und Near Dark endet im Gegensatz zu diesem Film positiv. Ich will noch ganz kurz, also da muss ich sagen, hat mir der Film doch einigermaßen gut gefallen jetzt hier. Nur die Tatsache eben, dass es keine genuine Idee von ihm selbst ist. Also das würde ich ihm jetzt ankreiden. Die Sache mit der Videokamera hat mir dann letzten Endes doch ein bisschen besser gefallen, weil ich bin eben auf die Idee gekommen, oder ich weiß gar nicht, wer es jetzt gesagt hat, und ich glaube, dass er ja niemanden hat, außer dieser Videokamera. Die Videokamera ist so eine Art Spiegel für ihn, in dem er quasi sein Selbstbild ausprobiert. Es gibt ja auch Szenen, da liegt er im Bett, richtet die Kamera auf sich selbst und guckt gleichzeitig dabei ins Display und um sich eben auch zu fragen, wer bin ich denn eigentlich?
Und fährt mit der Zunge über seine Zähne ganz
demonstrativ. Ja, genau. Da habe ich mich noch gefragt, was diese eigentlich erotische Geste sollte. Bis dahin war ja gar nicht klar, dass er ein Vampir ist. Also es geht beim Hantieren mit der Videokamera eben schon darum, ein Medium zwischen sich und die Wirklichkeit zu bringen, mit dessen Hilfe er dann später reflektieren kann, welches Verhältnis er zu dieser Wirklichkeit hat. Warum das jetzt mit einer anderen Bildtechnik für uns dargestellt werden musste, also da wurde der Bildausschnitt dann auf einmal kleiner, es gab dann halt schwarze Ränder rund ums Bild und die Körnigkeit und natürlich alle Digitaleffekte und Bildrauschen und so weiter kamen dann dazu, dass wir das sehen. Das war mir nicht ganz klar, das hätte auch nicht sein müssen. Die Videokamera insgesamt hat aber einen Sinn ergeben. Die Atmosphäre, gerade dieser Szenen, wenn er mit seiner Videokamera unterwegs war oder wenn wir die Szenen aus den Videokameras Aufnahmen gesehen haben, ist doch dann sehr melancholisch geworden. Also der Film war ja selbst schon ziemlich grau in grau gehalten, aber wenn diese Szenen kamen, dann wurde der Soundtrack auch nochmal ein bisschen düsterer und ein bisschen melancholischer und man hat also auch sehr viel von dem Schmerz mitbekommen, der da im Spiel ist für ihn. Und da hat mich der Film dann wiederum an auch andere Filme erinnert, die das ganz ähnlich machen, für die diese Frage der Conditio Humana eines Monsters in der Gesellschaft, das sich nicht ausgesucht hat, Monster zu sein, sondern dazu gezwungen wird und damit leben muss oder damit sterben muss. Diese Frage schien mir doch sehr ähnlich einem Film, der vor ein paar Jahren auf dem Fantasy-Filmfest lief und Dead Creatures hieß. Andrew Parkinson war, glaube ich, der Regisseur, ich will mich dazu aber nicht festlegen. Wo es eben auch darum geht, dass Frauen zu Zombies werden und in einer Zwangsgemeinschaft leben, auch verfolgt vom Äußeren. Und sie müssen aber töten und Fleisch essen, um selbst nicht zu sterben. Und hier war eine große Ähnlichkeit bei dem Film. Also, dass er das akzeptieren musste, dass er quasi nur in einer Gesellschaft leben kann, wenn er diese Gesellschaft gleichzeitig tötet. Und das war ja dann auch der Schlussmonolog. Wir sind unter euch, unsere Kinder spielen mit euren Kindern und so weiter und so fort. Wir gehören dazu, aber wir sind quasi das Gegenteil von euch. Also insgesamt muss ich sagen, der Film war zwar nicht originell und die Umsetzung war einigermaßen unbeholfen, aber in diesen Diskursen war er dann doch, ja, muss ich sagen, einigermaßen annehmbar.
Ja, jetzt hat der Stefan sich schon positiv geäußert. Ich hätte jetzt auch sogar noch was, hatte mich schon darauf eingestellt, etwas den Advocatus Diaboli hier zu spielen. Mir hat der Film im Großen und Ganzen auch nicht sonderlich viel Spaß gemacht oder sonderlich gut gefallen. Was ich aber eine wirklich sehr schöne Idee oder ein sehr schönes Konzept fand, war eben genau diese adoleszente Entwicklung, diese Schwelle vom Jugendlichen zum Erwachsenen, die dieser Francis hier vollzieht oder hier erlebt in dem Film, eben in dem Fall durch seinen ersten Mord, konnotiert mit ersten Sex natürlich, und hier halt einfach gar nicht so das Erwachsenwerden ist, sondern das Vampirwerden, was sich halt dann auch manifestiert, dass ihm plötzlich Zähne gewachsen sind. Das ist hier ja etwas aus einer umgekehrten Perspektive dargestellt. Um das mal zu erklären, meistens Filme, die ein derartiges Thema haben, zeichnen den Jugendlichen als Außenseiter und als Nicht-Angepassten. Während dieser Film es eigentlich genau umgekehrt macht.
Nimm Ginger Snaps zum Beispiel, das ist ein schönes Beispiel dafür.
Genau, ja, genau. Und dieser Film macht es genau umgekehrt. Der zeichnet eigentlich den Jungen als verhältnismäßig normal, wenn auch sehr melancholisch, der letztlich an der Unangepasstheit seiner Familie leidet. An der, ja, dass seine Familie, da stimmt irgendwas nicht. Man erfährt ja doch eine Zeit lang, auch wenn es vielleicht zu früh aufgelöst wird, nicht, was denn genau nicht stimmt, sondern weiß nur, hey, irgendwas läuft hier schief. Ich meine, allein schon, dass das Zwillingsgeschwisterpärchen auch ihre erotischen Triebe füreinander offen ausleben. Ja. Zumindest knutschen sie, ja. Spricht da schon eine sehr deutliche Sprache, dass hier dass er sich hier in einer sehr unkonventionellen Umgebung befindet und eigentlich der einzige noch aus unserer Sicht Sozialisierte ist. Da dreht er also eigentlich das typische, den typischen Topos dieses Motivs genau um, der Film. Und das fand ich eine sehr schöne Idee, weil es eben im Prinzip sehr hilft auf diese Vampir-Geschichte sehr viel drastischer wirken zu lassen. Also es ist sicherlich ein Element gewesen, um da einen Überraschungseffekt zu evozieren. Das Problem ist, und das ist das, was der Olli dann auch immer meinte, oder auch meinte mit seinem Vorwurf der handwerklichen Unzulänglichkeit, dass sich dieser Effekt in den letzten 2 Minuten, 3 Minuten des Films halt ins totale Gegenteil verkehrt, als plötzlich, als er dann endlich jetzt Vampir geworden ist, auf einmal alles eitel Sonnenschein ist und auch die das sehr radikal auftretende Geschwisterpärchen plötzlich ja ganz normal und ganz nett auf Familienleben macht und eigentlich von dieser Feindseligkeit innerhalb der Familie nichts mehr zu spüren ist. Sondern plötzlich ist es tatsächlich eine heile Familie, zumindest intern. Natürlich, nach außen brauchen sie menschliche Opfer, aber darum geht es in dem Moment dann gar nicht mehr. Sondern, ja, diese Familie funktioniert, während davor, das Ganze wird immer begründet mit, für die Familie müssen wir das tun und wir sind für uns gegenseitig verantwortlich, während aber eben Francis, man nicht das Gefühl bekommt, dass das für Francis auch gilt, dass Francis von seinen Geschwistern als gleichwertig angesehen wird. Er muss sich eigentlich mit den offenen Feindseligkeiten seines Bruders Wendell herumschlagen, der ihm auch einmal wirklich offen bedroht und verprügelt. Und wirklich in dem Moment, wo er diese Mannwerdung, diese Vampirwerdung hinter sich hat, bricht das komplett ab und der Film macht eigentlich eine 180-Grad-Wendung zum heilen Familienleben. Das ist letztlich das, was ihm in meinen Augen auch wirklich das Genick gebrochen hat, dass er diese Idee nicht konsequent weiterdenkt, dass er nicht den Jungen wandelt, sondern sich des Zuschauers die Familie um den Jungen herum. Damit drängt er zwar den Zuschauer in eine sehr subjektive Perspektive, was das ist, was ich zu Lena vielleicht sagen könnte, was diesen exzessiven Einsatz der seiner Kamera irgendwie rechtfertigen würde, aber diese Subjektive wirkt halt zum Schluss nicht mehr glaubwürdig, nachdem sie einem vorher 90 Minuten lang als objektiven Blick auf diese Familie dargestellt wurde, der er auch war.
Ja, ich will auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen. Ich möchte gerne dem Matthias mal widersprechen, haha. Ausnahmsweise. Nämlich, dass er sagt, dass der Film erst gegen Ende quasi inkonsequent wird und seine eigene Prämisse so etwas auf den Kopf stellt. Ich finde, der Film macht das halt die ganze Zeit und das war das, was mich so genervt und was ich eben meinte, dass er jeder Figur quasi ein eigenes Genre zuweist. Also diese komödiantischen Einlagen da drin, die hatten da für meinen Geschmack nichts zu suchen.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die waren unfreiwillig.
Das glaube ich nicht, weil ich habe schon, also so wie allein dieser David, also der Papa quasi inszeniert war, der sich dann so schön so richtig so einen Scheitel quer über den Kopf gezogen hat und das Hemd bis oben hinzugeknöpft und immer grinsend in der Küche stand und Spiegeleier gemacht hat, obwohl er gar nicht kochen konnte. Und die Küche hat man hinterher auch gesehen, da gab es eigentlich überhaupt keine Lebensmittel. Das war alles nur so reines Provisorium und er hat das gemacht, wie Stefan schon sagt, um den schönen Schein zu wahren. Das war halt so ein klassisches Bild, wie man das in vielen Filmen kennt, aus vielen Filmen kennt oder auch mal bei den Simpsons sieht, so dieses Vorstadt-Pseudo-Idyll von grinsenden Spießern, die da in ihren kleinen Häuschen stehen und in ihren Einbauküchen und auf heile Welt machen und eigentlich ist alles ganz furchtbar. Ich glaube schon, dass er da auf Lacher gesetzt hat. Wahrscheinlich wollte er damit und auch damit, dass dieses Zwillingspärchen, das war dann so dafür da, ein bisschen die Fanboy-Fraktion, glaube ich, zu befriedigen. Da durfte dann die das war dann immer der Anlass, ein bisschen so New Metal auf dem Soundtrack einzuspielen oder so College Pop oder sowas und für ein bisschen Sex zu sorgen. Das schien mir doch alles so, man könnte dem positiv zuschreiben, dass er zeigen wollte, wie jedes einzelne dieser Familienmitglieder einen eigenen Weg hat, mit der Situation umzugehen. Das Problem ist nur, dass dadurch der Ton des Films komplett uneinheitlich geworden ist. Und diese melancholische Stimmung, für die Francis dann stand mit seinen Passagen, völlig unterwandert wurde. Also für mich ergab sich da einfach keine durchgehende Atmosphäre. Und ich wusste jetzt nicht, ja, ist das jetzt eigentlich total geil, da als Vampir dieses Dasein zu fristen, weil man kann mit seinem Bruder rumlecken und ständig irgendwelche Bitches aus der Schule nach Hause schleppen und mit denen Flaschendrehen spielen. Oder ist es furchtbar, wie Francis das sieht, oder ist es eigentlich nur ein ganz normales Spießer-Dasein, was für das dann eben der David stehen würde? Das war für mich einfach das, was ich als das größte Manko des Films empfunden habe, dass er sich einfach nicht getraut hat, einfach konsequent eine Sache zu sein. Oder zumindest deutlicher zu machen, warum er diese Sprünge vollzieht.
Ja, also das dann auch nochmal zu zwei verschiedenen Themen. Einmal halt eben wieder zu diesen unterschiedlichen Aufnahmen. Also das ist mir schon einsichtig, was Stefan gesagt hat. Ich hatte nur, also es fällt mir halt ein bisschen schwer, das jetzt irgendwie so dann dem Film positiv anzuschreiben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, diese Szenen, in denen wir dann diese Videokamera oder das, was wir über diese Videokamera sehen, hatte halt irgendwie auch keinen besonderen Gehalt. Das waren dann halt, es war einfach irgendwie arbiträr. Jetzt machen wir es mal so, weil er hat jetzt gerade die Kamera in der Hand, dann schneiden wir aber wieder zurück und er hat zwar immer noch die Kamera in der Hand, aber wir zeigen jetzt das, was wir von außen zeigen wollen. Es war alles sehr halbgar. Und was eben diese Entwicklung, diese angebliche Entwicklung in der Familie zum Schluss angeht, das habe ich eben auch überhaupt nicht so empfunden. Also ich verstehe schon, dass man das so sieht und jetzt, ich finde es eigentlich fast noch schlimmer, wenn man das so sieht, weil wer ein bisschen Familienrealität kennt, weiß, dass sich solche Probleme wie die offensichtlich auch untereinander haben mit dem Geschwisterpärchen, mit diesem Zwillingspärchen und dem Typ, das wird sich nicht darüber lösen, dass jetzt der eine endlich aus der Pubertät raus ist. Ja, ganz kurz. Ich habe das eigentlich auch eben einfach so gesehen, ja super, jetzt ziehen sie also ins siebte Haus, diese Zwillinge werden sich wieder daneben benehmen, der andere wird sich wieder ärgern und jetzt ist auch noch ein dritter dazu gekommen, der möglicherweise das Spiegelei und der Speck vom Papa schmeckt immer noch nicht und jetzt ist auch noch jetzt sind auch noch ein Kind, das noch, von dem wir noch nicht wissen, ob es sich kontrolliert verhalten kann und der Jugendliche dazu gekommen, der endlich und das weiß man ja, wenn man das erste Mal hinter sich hat, dann fängt man natürlich an, das immer wieder so oft wie möglich zu wiederholen. Und von daher hatte ich am Ende auch nicht das Gefühl, dass ich irgendein Problem gelöst hatte. Und das war dann einfach, ja, das hat mich dann einfach sehr unzufrieden zurückgelassen. Jetzt darf der Stefan was sagen, außer der Florian springt ab. Gleich noch.
Ja, nur ganz kurz dazu. Ich will natürlich, also die Spekulation, die du da angestellt hast, ist natürlich legitim. Aber ich will auch nochmal darauf hinweisen, dass es ja eine ganz besondere Gruppe ist, diese Familie, deren Probleme umso größer werden, je ausgefranster die Gruppe ist und je weniger sie zusammenhält. Und die Situation, in der die Familie am Anfang war, war eine hochdramatische für die Geschlossenheit der Gruppe. Denn sie haben einmal einen Adoleszenten dabei gehabt, der nicht wusste, ob er dazugehören will, der auch eine stete Gefahr darstellen. Es ging auch ein paar Mal darum, dass er gebeten wurde, ruft die Polizei und so weiter und so fort. Und er diesem Opfer geholfen hat. Und auf der anderen Seite hat sie diesen kleinen Jungen in der Kiste, der auch eine Sondersituation herbeigeführt hat, nämlich dass man dann Verschlag herstellen musste und dass man dem irgendwie auch regelmäßig mit Frischfleisch versorgen musste, was auch wieder eine Gefahr dargestellt. Insofern kann ich verstehen, dass die Familie im Nachhinein sehr glücklich und homogen wirkte, weil dieser ausgefranste Zustand zu Ende war. Natürlich ist das immer noch keine Idealfamilie. Man könnte sich jetzt noch darüber unterhalten, dass da keine Frauen in dieser Familie sozusagen an der obersten Stelle stehen. Die Mutter ist ja vorher gestorben und der Vater fehlte auch. Also dass da insgesamt so der Kopf der Familie irgendwie verschwunden war. Aber sie haben eben versucht, wieder was Einheitliches herzustellen und ansonsten hätte es vielleicht nicht funktionieren können. Ne? Also, dass sie halt weiter existieren in der Gesellschaft.
Ja, ganz kurz nochmal zu den erwähnten Kochkünsten des Vaters. Also ich habe es so verstanden, es wird eine Szene ja gezeigt, wo er morgens Spiegeleier und Speck macht und Francis die dann angewidert stehen lässt und er probiert sein Machwerk da auch und packt es dann auch gleich in den Mülleimer und es wird dann halt angegeben, er soll doch bitte aufhören, seine Kochversuche zu unternehmen. Die Sache ist nur, dies wird dann auch gezeigt, sie essen dann nochmal, als der Sozialarbeiter da ist. Und kurz danach sieht man dann Francis nach dem Essen, wie er sich übergibt. Und dann sieht man noch einmal eine Szene, als die auch schon erwähnte Bitch aus der Schule, die Freundin der Schwester, da ist und nachts durchs Haus schleicht und sich was zu trinken nehmen will und erstmal alle Schränke aufmacht und da ist nichts drin, da sind keine Nahrungsmittel drin. Und ich habe es dann so verstanden, dass dieses Kochen für den ältesten Bruder einfach nur auch so eine Sache ist, die Normalität zu wahren und zu machen und dass sie eigentlich nicht essen müssen und dass es auch nicht wirklich verträglich ist, wenn sie es denn doch tun. Ja. Und das hat sich dann für mich auch so ein bisschen mit dem Ende gebissen, weil halt wie gesagt, alle sind glücklich und super Familie und das, man hätte es eigentlich auch wirklich, weil es zeigt, dass der älteste Bruder wirklich sehr große Zwänge da hat, die er versucht zu erfüllen, Ansprüche an sich selber, die er nicht erfüllen kann. Und dass das dann auf einmal dann so wie wegblasen ist, ja, nicht für möglich für mich. Gut. Oliver, möchte dazu was noch sagen?
Ja, das habe ich natürlich auch so verstanden mit dem Essen. Ich habe mich dann nur doch etwas gewundert, weil das Essen mit dem Sozialarbeiter, das gelingt ja und ist ja doch ein etwas aufwendigeres Mahl als Spiegeleier mit Speck. Und wir haben uns im Kino köstlich darüber amüsiert, über die Frage, was man denn eigentlich dabei falsch machen kann, eine Scheibe Speck in die Bratpfanne zu werfen.
Ja.
Und wenn das noch nicht mal gelingt, wie man denn dann überhaupt ja diesen Schein wahren will?
Also die Sache ist ja die, ich habe so verstanden, dass ihnen schmeckt das Essen nicht, beziehungsweise weil sie es nicht brauchen. Es ist halt, ja, dem Sozialarbeiter schmeckt es, weil sie kochen halt ganz normal oder der älteste Bruder kocht normal, es ist genießbar, es ist im Rahmen. Aber dieses, dass sie nicht essen, war für mich halt so dieses Zeichen, sie brauchen das nicht. Es ist halt nur so ein Ritual oder so, wir sind normal, alle machen das, wir versuchen es auch. Und deswegen beschwert sich der Sozialarbeiter, langt da ja auch ganz gut zu und verteilt auch fröhlich und hat gute Laune. Und deswegen, also an dem Kochen, die Kochkünste sind eigentlich vorhanden, nur halt nicht wirklich benötigt in der Familie.
Gut, dann war ich in dem Punkt zu dumm für den Film. Ja, muss ich einräumen.
Ich hatte das durchaus auch verstanden. Ich meinte mit dem, als ich dir eben zustimmte, dass der Vater weiterhin damit, oder der älteste Bruder damit weitermachen kann, meinte ich damit eigentlich nur, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass sich in seiner Wahrnehmung und auch in diesem Geschwisterpärchen irgendwas ändern wird. Weil warum soll es beim siebten Haus anders sein als bei den 6 Häusern zuvor? Das heißt, die werden auch bei diesem vielleicht sich am Anfang ein bisschen anständig benehmen und dann irgendwann doch wieder irgendeine Nachbarsbraut da irgendwie in der Badewanne ausbluten lassen. Also das war das, was ich damit meinte.
Hm? Das bleibt Spekulation.
Das ja, wird dann ja, in The Johnsons wird es dann geklärt.
Genau.
The Thompsons.
Ja, The Thompsons.
Genau. Ja, okay, wir müssen hier langsam zum Ende kommen. Wir fliegen hier nämlich gleich aus dem Cinedome raus. Abschließend vielleicht noch zu sagen, ja, der Titel The Hamiltons wird dann eben am Schluss auch noch dekonstruiert, als sie sich dann in ihrem neuen Heim als die Thompsons vorstellen, da das jetzt gerade. Gut, was dann eben auch nur ein Teil dieses finalen, ja nicht Twists, aber dieses finalen Abschlussgags, den ja viele Horrorfilme haben. Wir sind mitten unter euch und es geht weiter und das war nur ein Ausschnitt der ganzen Geschichte. Ja, wird zum Teil dessen, eben diese Beliebigkeit, es könnte jeder sein. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass der Film letztlich an den Unzulänglichkeiten scheitert in seiner Umsetzung und letztlich ist das dieser Horror am Schluss auch behauptet. Eine Angst vor dieser Familie hat sich wohl bei keinem eingestellt. Dafür war die ganze Inszenierung viel zu distanziert, viel zu kühl, viel zu wenig involvierend, wie die Lena auch schon dargestellt hat. Gut, so viel zum siebten Podcast von FLM. Morgen dann das große Finale mit Kiyoshi Kurosawas Retribution, den zumindest Stefan und ich sehr schätzen, also nicht den Film, sondern den Regisseur, den Film dann hoffentlich auch, Oliver auch, okay. Lena, Florian nicht, Lena, soweit sie kann, okay. Wir können gespannt sein und ja, bis morgen.